Herzlich willkommen beim Female Investor Podcast. Mein Name ist Jana Nizar und ich begleite Frauen auf ihrem Weg zum sicheren Investieren, um ein selbstbestimmtes und freies Leben aufzubauen. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Investorinnen und zukünftige Investorinnen. Und ich freue mich riesig auf die heutige Folge, denn heute geht es mal nicht so richtig um das Investieren, sondern um die selbstbestimmte Geburt. Und ihr habt ja vielleicht am Rande mitbekommen, ich hatte persönlich eine Hausgeburt und hatte bei meiner Hausgeburt ein ganzes Team. Also ich hatte meinen Mann, ich hatte eine Hebamme und ich hatte auch eine Doula. Und ich habe schon die ganze Zeit gedacht, Mensch, ich müsste mal irgendwann eine Folge über die Doula-Arbeit aufnehmen. Und ja, habe heute tatsächlich eine wundervolle Dame bei mir aus der Schweiz zugeschaltet. Sie ist selbst seit vielen Jahren Doula, hat auch eine Doula-Schule, hat ein eigenes Team und hilft eben werdenden Eltern und den Mamas, ja, einfach emotional stabiler und glücklicher zu gebären. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Arbeit. Also für mich war es ganz, ganz wichtig, auch an meiner Seite eine Doula zu haben. Und ich glaube, die Doula-Arbeit ist noch nicht so verbreitet, noch nicht so bekannt. Also als ich schwanger war und gesagt habe, ich habe eine Doula engagiert, wurde ich ganz oft gefragt, was ist das? Und deswegen möchte ich, dass wir heute ja einfach über die Arbeit von Doulas sprechen und möchte ja dich erstmal ganz, ganz herzlich willkommen heißen beim Female Investor Podcast. Schön, dass du hier bist, Andrea.
Hallo, liebe Jana. Ich freue mich sehr und vielen lieben Dank für die schöne Einladung.
Sehr, sehr gerne. Lass uns erstmal damit starten, wie du zu dieser Arbeit gekommen bist. Also, wie wird man Doula? Wie kommt man dazu?
Ich glaube, ich bin eine crazy Doula, weil ich war in meinem ersten Leben Opernsängerin. Also, ich war 25 Jahre lang international als Opernsängerin unterwegs. Wow. Wollte aber eigentlich Hebamme werden. Also, schon als junges Mädchen, als Teenager. Und dann kam mir so quasi dieses Geschenk vom Universum in die Quere, meine Stimme. Und ich musste mich dann entscheiden, also werde ich Hebamme oder studiere ich Gesang? Und habe mich dann für den Gesang entschieden, habe das viele, viele Jahre gemacht, habe aus diversen Gründen dann diesen Beruf schleichend sozusagen in die Schublade gelegt. Und das andere hat sich eingeschlichen. Und zwar habe ich irgendwann angefangen, mit schwangeren Frauen zu atmen. Also basierend auf meinem ersten Beruf natürlich als Sängerin. Ich habe bei meinen eigenen Geburten gemerkt, wie wahnsinnig hilfreich so eine fundierte, tiefe Bauchatmung sein kann. Wurde auch angesprochen von diversen Hebammen darauf. Und habe dann eigentlich noch während meiner ersten Geburt mir gedacht, na ja, wenn ich den Atem meinen Gesangsschülerinnen beibringen kann, dann könnte ich das ja auch bei schwangeren Frauen tun. Und so fing das an. Und dann bin ich irgendwie mehr und mehr in diese Branche reingerutscht, bis dann irgendwann eine befreundete Hebamme zu mir sagte, ja, du müsstest Doula werden. Und mir ging es wie vielen anderen Menschen auch. Ich habe gefragt, was ist denn das? Ich hatte keine Ahnung und habe natürlich dann sofort recherchiert und war total geflasht und wusste, genau das muss ich werden. Genau, so kam das.
Wow. Also versuchen wir mal eine Definition. Was ist eine Doula? Also wie genau begleitet eine Doula eine schwangere Frau?
Mhm. Also eine Doula könnte man als nicht medizinische Geburtsbegleiterin bezeichnen. Eine Doula ist zuständig für die emotionalen, mentalen und eben zum Teil auch psychologischen Komponenten rund um den Geburtsprozess. Eine Doula ist im Grunde genommen eine Vertraute auf Zeit, die eine schwangere Frau und ihren Partner, ihre Partnerin auf emotionaler Ebene begleitet. Genau. Es wird auch oft der Ausdruck Freundin auf Zeit verwendet. Ich persönlich bin eine totale Gegnerin davon, weil wir sind keine Freundinnen. Also wir sind letztendlich Fachpersonen, aber eben halt sehr, sehr vertraute Fachpersonen.
Ja, na, ich weiß ja noch, wie es bei mir war. Also ich habe dann erfahren, so ich bin schwanger. Und ich weiß nicht, woher das kam, aber so diese innere Stimme sagte mir, irgendwie such nach irgendwie nach Hilfe, nach Unterstützung. Also ich wusste, ich möchte Unterstützung haben, weil ich war ja dann auch beim Frauenarzt und ich meine, der Frauenarzt kann das eben einfach nicht leisten, dich emotional durch die Schwangerschaft zu begleiten. Das, was, also ich eben erfahren habe, der Frauenarzt, der testet halt natürlich, ob alles gut läuft, aber der ist jetzt nicht unbedingt dazu da, dich irgendwie mental aufzupäppeln oder dir Mut zuzusprechen oder ja, mit dir zu arbeiten, dich darauf vorzubereiten. Also ich habe dann auch eben mit meiner Doula einen Vorbereitungskurs gemacht und das hat auch bei mir dazu beigetragen, dass ich in die Geburt angstfrei gegangen bin. Also ich war wirklich ohne Ängste. Ich war so, ja, das kriege ich hin. Ich meine, dass die Geburt trotzdem eine große, also ein großes Verlassen der Komfortzone ist, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich hatte zumindest im Vorfeld dann durch diese gute Vorbereitung keine Angst. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Wie bereitest du vor, beziehungsweise wie sind, also was können die Frauen heute mitnehmen? Wie können die sich eigentlich auf eine Geburt vorbereiten?
Also du sprichst hier einen sehr wesentlichen Aspekt auch der Doula-Arbeit an. Wir bereiten Paare vor, das ist so. Aber die Vorbereitung kann natürlich je nach Hintergrund, den eine einzelne Doula mitbringt, sehr unterschiedlich sich gestalten. Also ich sag mal, eine beratende, informative Rolle hat jede Doula inne, das ist so. Und eben auch die Aufgabe, die Frau zu stärken und Ängste eben zu mildern, genauso wie du das beschrieben hast. Und so spezifischere Vorbereitungen hängen wirklich mit dem Hintergrund der Doula zusammen. Also in meinem Fall ist es so, dass ich auch noch Hypnose-Traumatherapeutin bin und dementsprechend natürlich auch Geburtshypnosen anbiete. Das ist ein Vorbereitungstool in meinem Angebotsfeld. Natürlich die Atmung ist mein Spezialgebiet. Es gibt andere Doulas, die sind Psychologinnen, Homöopathinnen, Masseurinnen, also ist mentale Geburtsvorbereiterinnen. Es gibt ein riesiges Feld und man muss halt sich sehr gut überlegen, was passt zu einem, was entspricht einem. Was ich mit hundertprozentiger Sicherheit jetzt einfach sagen kann, aus meiner Erfahrung heraus, gerade eben auch als Traumatherapeutin noch, wo ich die ganzen Frauen dann bei mir in der Praxis habe, die nicht so positive Geburtserlebnisse hatten, eine Vorbereitung lohnt sich. Das macht einen riesigen Unterschied. Die positive Einstellung zur Geburt alleine, die reicht einfach in vielen Fällen überhaupt nicht aus, wenn man die überhaupt hat. Das haben ja auch nicht alle Frauen. Also das ist wirklich dieses Investment, dieses sich bewusst mit der Geburt auseinanderzusetzen, mit diesem unfassbar großen Prozess, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Wo stehe ich mental zur Geburt? Wo stehe ich emotional? Welche Tools bräuchte ich, die mich unterstützen könnten, eben diese Komfortzone zu verlassen, diesen Marathon zu meistern? Das ist so wichtig. Das sehe ich immer wieder. Ich habe immer wieder weinende Frauen bei mir, die sagen, uff, es hat nicht ganz gereicht. Ich dachte, ja, es gebären jeden Tag Hunderttausende von Frauen auf dieser Welt ihre Kinder. Jedes Kind kommt irgendwie unten raus und dann musste ich wie feststellen, diese positive Einstellung ist es ja im Grunde genommen, allein hat nicht gereicht.
Ja, also ich weiß auch, ich habe dann auch viele Bücher gelesen, also über die selbstbestimmte Geburt, über die Hausgeburt und das hat mir alles auch, ja, einfach so nochmal die Augen geöffnet, warum sich bestimmte Frauen auch dafür entscheiden. Wie ist es in deiner Arbeit? Begleitest du eher bei Hausgeburten oder begleitest du auch im Krankenhaus?
Ich begleite sozusagen fast keine Hausgeburten, nicht weil ich das nicht möchte. Also wenn mal eine Hausgeburtsanfrage kommt, dann schreie ich hip, hip, hurra, weil die sind für mich als Doula auch wesentlich entspannter zu begleiten, ja, wie die im Krankenhaus. Nee, es ist tatsächlich so, es ist vielleicht nicht in jedem Land gleich, aber bei uns ist es schon so, dass Hausgeburten und Geburtshausgeburten also wenn ich das so bezeichnen darf, für mich sind das ein bisschen Blümchengeburten, weil ich einfach auf ganz viele Dinge wesentlich weniger achten muss, als wie wenn ich im Krankenhaus begleite. Die Notwendigkeit für eine Doula-Begleitung im Spital ist wesentlich größer, weil du halt im Rahmen einer Geburtshausgeburt oder einer Beleggeburt auch, also mit Beleghebammen oder einer Hausgeburt, diese 1:1-Betreuung von der Hebamme schon mal hast. Und eben auch, da kann man auch einen Vergleich ziehen mit Hausgeburts- und Beleghebammen. Die Frauen, die solche Hebammen engagieren können, haben ja auch eine viel engmaschigere Betreuung während der Schwangerschaft. Und das haben alle anderen Frauen, die einfach gynäkologische Kontrollen logischerweise in Anspruch nehmen und dann irgendwann, wenn es losgeht, ins Spital gehen, haben das nicht. Das ist der Punkt. Und deswegen sind es bei uns wesentlich mehr Spitalgeburten.
Und wie kann man sich jetzt also die Abgrenzung zu einer Hebamme vorstellen? Also auch wenn man in einem Geburtsprozess ist, weil du begleitest dann ja eben auch die Geburt. Du bist ja quasi nicht nur in der Vorbereitung, in der Schwangerschaft dabei, sondern auch bei der Geburt selbst. Wie können sich das vielleicht die Damen vorstellen, die noch nie mit so einem Duo gearbeitet haben?
Genau. Also eine Doula hat keine medizinische Verantwortung, keine medizinischen Kompetenzen. Die darf sich nicht in medizinische Belange einmischen. Also das ist wirklich der Kompetenzbereich der Hebamme. Wir sind wirklich nur für die emotionale, mentale Begleitung zuständig. Was nicht heißt, dass eine Hebamme nicht auch für diesen Bereich zuständig ist. Ich meine, Hebammen leisten auch eine riesige emotionale, psychologische Arbeit. Aber sie haben eben diese medizinische Verantwortung und auch diese Entscheidungsfähigkeit. Und das haben Doulas nicht. Doulas gehen ergänzend zu Hebammen mit dazu. Und ein wesentlicher Unterschied, jetzt ganz pauschal gesagt, ist, dass die Doula keinen Schichtwechsel kennt. Also wenn du eine Doula engagierst, egal ob das jetzt im Rahmen einer Hausbeleg- oder Spitalgeburt ist, dann bleibt die so lange bei dir, bis dein Kind geboren ist, alle gut versorgt sind und wenn die Geburt auch 40 Stunden dauert. Das ist bei Hebammen anders. Die haben irgendwann Schichtwechsel. Bei Beleg- und Hausgeburtshebammen variiert das natürlich. Die haben längere Einsätze, aber auch da irgendwann ja, wird es zu einem Wechsel kommen müssen, schon allein aus rechtlichen Gründen.
Ja, magst du uns vielleicht auch so ein paar schöne Erfahrungen, transformative Erfahrungen erzählen, die dich besonders berührt haben in deiner Arbeit oder wo du wirklich gedacht hast, oh, also meinen Job, den liebe ich.
Also ich kann vielleicht pauschal sagen, für mich ist nicht unbedingt entscheidend, dass eine Frau eine möglichst blümchenmäßige, wie bereits erwähnt, interventionsfreie oder arme Geburt erleben darf. Also das strebe ich natürlich an, sonst wäre ich nicht Doula und ich investiere mit der Frau und ihrem Partner, ihrer Partnerin alles, dass sie das erleben können. Aber für mich ist es nicht das höchste Ziel. Für mich ist das höchste Ziel immer ein positives Outcome. Also, dass das Paar positiv aus einer Geburt herausgeht, auch wenn die 40 Stunden gedauert hat und 5 verschiedene Interventionen nötig waren, aber dass die am Ende sagen können, wir waren gut betreut. Es hat für uns gestimmt. Also die Betreuung ist irgendwie matchentscheidend und das macht ja die ganze Doula-Arbeit aus. Und das ist halt auch irgendwie, um nochmal darauf zurückzukommen, der Unterschied zur Hebamme, zur konventionellen Spitalhebamme, die lernst du halt erst kennen, wenn du eintrittst. Und mit der Doula baust du eben dieses Vertrauensverhältnis während der Schwangerschaft auf und darauf basiert die Geburtsbegleitung. Und das kann man nicht ersetzen, das ist einfach so. Und deswegen dieses positive Outcome ist für mich absolut im Fokus. Und von daher kann ich sagen, jede Geburt ist für mich berührend und eine Bereicherung. Das ist so. Besonders berührt bin ich offen gesagt immer wieder von den Männern.
Also
Männer, wenn du Männer fragst, die kämpfen eigentlich, wenn sie das zugeben mögen, alle so mit ähnlichen Gedanken, mit diesen diffusen, versteckten und zum Teil auch offensichtlichen Ängsten, mit diesem Gefühl von Hilflosigkeit und ich stehe dann da im Gebärzimmer wie bestellt und ich abgeholt und ich weiß nicht, was ich machen kann Und eine Doula stärkt halt auch den Mann während der Geburt. Also du kannst jeden Mann fragen, der eine Doula hatte, der sagt dir, nie mehr ohne. Ich war so entlastet, dass ich das emotional nicht alleine tragen musste. Und das ist für mich, zurück zu deiner Frage, mitunter etwas vom Berührendsten. Also Männer zu vergleichen, ich vergleiche mit früher, mit Praktikumsgeburten, wo ich nicht als Doula dabei war, aber einfach als Beobachterin, und heute mit gut vorbereiteten Männern. Das ist wie Tag und Nacht. Und da kommen oft auch ganz berührende Feedbacks dann. Und ich hatte einen Vater vor ein paar Jahren, die waren beim vierten Kind, in der vierten Schwangerschaft bei mir. Und dieser Mann hat zu mir gesagt, bereits nach dem ersten Vorgespräch, Andrea, weißt du, das ist meine vierte Schwangerschaft und wird jetzt meine vierte Geburt und ich habe eine super liebe Frau, es geht gar nicht gegen sie, aber ich fühle mich dank dir und dieser Doula-Arbeit zum ersten Mal wirklich als Teil davon.
Ja.
Und das war für mich eigentlich das berührendste Feedback überhaupt in all den Jahren.
Ja, das ist tatsächlich keine einfache Rolle erstmal. Also wenn ein Mann, also ich meine, es gab ja auch Zeiten oder gibt's wahrscheinlich immer noch irgendwo auf der Welt, wo die Männer ja auch gar nicht zu den Geburten gehen. Also ich habe ja einige Jahre in Russland gelebt. In Russland war es zum Beispiel so, der Mann war zu den Zeiten, als ich jetzt zur Welt gekommen bin, nicht bei der Geburt. Meine Mama hat mich quasi allein geboren, obwohl sie einen Mann hatte, weil das gehörte sich irgendwie nicht, dass der Mann zu der Geburt kam. Und ich meine, muss jeder mal für sich entscheiden, aber das ist schon so eine, ja, sicherlich keine einfache Sache erstmal für die Männer und die müssen da auch eben vorbereitet werden. Ich fand das auch sehr schön, dass eben mein Mann vorbereitet wurde, weil klar, der sagt sich dann auch oder denkt sich, was mache ich, ne? Weil die Frau hat was zu tun, sie gebärt das Kind, so, dann gibt's die Doula und die Hebamme und da muss der Mann erstmal seine Rolle finden und das ist sicherlich nicht einfach, also... Bei uns war es dann so, dass also es war wirklich ein sehr gutes Team, also mein Mann, Doula und Hebamme, und jeder hatte so zu einer bestimmten Zeit, weil meine Geburt hat auch ein bisschen länger gedauert, eine wichtige Funktion. Also mein Mann hat dann vor allem auch wirklich zum Schluss in der Pressphase, weil das hat auch bei mir ewig gedauert, wirklich mich extrem motiviert und ist da zu seiner, also der kann sehr gut motivieren, ist ja auch so eine Art Motivationstrainer, und da war er auch dann sehr, sehr, sehr entscheidend, also hat dann mitgeatmet und mitgemacht und das war ganz schön, aber das finde ich eben auch gut, also auch für die Männer, die vielleicht uns lauschen heute, dass auch für die Männer so eine Doula eine ganz tolle Unterstützung ist.
Ja, man darf wirklich sagen, es gibt auch Männer, die wollen es nicht, weil sie Angst davor haben, dass die Doula ihnen die Show stiehlt, dass die Doula ihnen ihren Platz streitig macht, eine Competition ist sozusagen. Das ist es nicht. Eine gute Doula stärkt den Mann in seiner Anwesenheit neben seiner gebärenden Frau. Und es ist exakt genau so, wie du es beschrieben hast. Also ich erlebe das genauso. Das ist so ein, man ist dann in diesem Gebärzimmer wie so ein eingeschworenes Team und das fließt einfach. Also es ist, mir hat mal eine ganz liebe Hebammenfreundin gesagt, das ist wie ein Tanz. Mal führt der eine, mal führt der andere. Also das bezog sich natürlich auf die Zusammenarbeit zwischen Hebamme und Doula, wenn die positiv konstruktiv vonstatten geht. Aber genauso ist es auch mit dem Mann. Also es gibt Momente, da spürst du genau, jetzt muss der Mann in seine Kraft kommen, jetzt braucht die Frau ihren Mann. Und es gibt genauso diese Momente, wo der Mann wie spürt, oh, jetzt muss ich der Doula ein bisschen die Führung überlassen. Meine Frau braucht jetzt gerade viel mehr sie an ihrer Seite. Und das ist halt wirklich wunderschön zu beobachten. Und gerade die Pressphase, die du so schön beschrieben hast, da sind Männer unfassbar stark. Mhm. Und da gibt's auch eine berührende Komponente und ich nenne das Insiderwissen. Es gibt zwischen Mann und Frau und natürlich aufgrund des aufgebauten Vertrauensverhältnisses auch zwischen der Frau und der Doula diese Insider, die kannst du nur wissen, wenn du die Frau gut kennst. Und das ist auch sehr berührend. Also ich hatte zum Beispiel vor vielen Jahren mal eine Geburt von einer Gesangsschülerin von mir begleitet, die Königin der Nacht in höchsten Tönen singt. Und sie hat super gut geboren, aber sie hat am Ende irgendwie gedacht, so, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Und ich wusste, es fehlen noch 3 Wehen oder so und dann ist das Kind geboren. Und dann habe ich ihr ganz leise ins Ohr geflüstert, du, bei der nächsten Wehe denkst du an die und die Phrase von der Königin der Nacht und genauso wie du die singen würdest, so presst du jetzt. Und dann kam das Kind sofort. Das schüttet eine Menge von Hormonen aus im Körper der Frau und da, das kannst du nur mit diesem Insiderwissen halt erreichen. Und das sind sehr, sehr berührende Momente.
Dass ja, das glaube ich.
Dann, ne?
Ja, genau. Ich möchte noch einen Punkt aufgreifen. Du hast ja gesagt, wenn du also normalerweise eben keine Doula hast und eine ganz normale Geburt hast im Krankenhaus, dann siehst du ja im Grunde erst im Krankenhaus das erste Mal, mit wem wirst du jetzt deine Geburt verbringen. Und das war für mich damals also irgendwie total schockierend. Also es hat mich, ich wusste ja, das ist so, aber als ich dann wirklich in der Situation war, hat mich das so traurig gemacht, weil ich dachte, ich will mich irgendwie vorbereiten und ich habe das Gefühl, wenn ich erst dann erfahre, mit wem und ich mag vielleicht die Person nicht oder die mag mich nicht oder die ist gerade gestresst oder übernächtigt oder ich weiß nicht was und die ist unfreundlich, dann kriege ich das irgendwie nicht hin. Also ich bin sogar ins Krankenhaus und habe gesagt, kann ich irgendwie die Hebammen kennenlernen? So verrückt war ich. Und die haben mich natürlich angeguckt, als ob ich wirklich verrückt bin. Und die haben gesagt, nein, das funktioniert natürlich nicht. Und ich dachte mir dann so, also wie soll ich das dann machen? Und also für mich war wirklich ganz klar, ich möchte im Vorfeld wissen, mit wem mache ich das? Und deswegen war dann schlussendlich auch die Entscheidung für eine Hausgeburt, weil da kann ich ganz genau bestimmen, das ist meine Hebamme, das ist meine Doula. Und das war für mich auch die richtige Entscheidung, weil dann hatte ich genau dieses Vertrauensverhältnis. Ich wusste, die verstehen sich untereinander alle sehr gut und wir sind einfach ein vorbereitetes Team. Und das hat mir dann wieder die Angst genommen vor der Geburt. Also das sind so viele Dinge. Ja, es ist jede Frau ist anders. Vielleicht macht es auch jemandem überhaupt nichts aus, dass sie dann erst bei der Geburt die Hebamme trifft. Für mich war das irgendwie ein, also das hat mir überhaupt nicht getaugt.
Das verstehe ich sehr gut. Frauen sind sehr, sehr unterschiedlich. Also du kannst zum Beispiel auch nicht als Doula einer Klientin sagen, ja, geh in das und das Krankenhaus. Weil jedes Krankenhaus hat ein bisschen andere Richtlinien, die haben unterschiedliche geburtshilfliche Philosophien. Und es geht immer darum, jenen Geburtsort zu finden, jenes Setting festzulegen, das eben der Frau entspricht. Es gibt Frauen, die brauchen, damit sie sich sicher fühlen können, ein möglichst großes Spital mit möglichst vielen Weißkitteln. Sie müssen die Gewissheit haben, dass die Neonatologie und der Operationssaal gleich next door sich befinden. Dann wiederum hast du andere Frauen, die sagen, für mich kommt nur eine Hausgeburt oder eine Geburtshausgeburt in Frage. Und das ist eben Teil dieses Investments auch in sich selbst und in die Geburt, dass man sich wirklich achtsam damit auseinandersetzt, welches Setting brauche ich? Dazu gehört der Geburtsort und das Geburtsteam. Und wenn du natürlich eine Frau bist, die sich für eine Haus- oder eine Geburtshausgeburt entscheidet, dann hast du ganz wertvolle Ressourcen in dir drin, die andere Frauen nicht haben. Also es gibt so viele, der Großteil der Frauen kann sich das überhaupt nicht vorstellen, weil sie fühlen sich nicht sicher. Und du kannst denen 100-mal sagen, ja, aber das ist genauso sicher. Sie fühlen es nicht. Das heißt, ja, sie müssen sich für ein Spital entscheiden, sonst können sie sich nicht öffnen und der Muttermund wird sich auch nicht öffnen. Und da ist es halt schön, dass es Doulas gibt, dass es vereinzelt auch je nach Region Beleghebammen gibt, die man als Vertraute eben auch mit dazu holen kann. Aber letztendlich, wenn du im Spital gebärst und du hast keine Doula und die ist ja für die Medizin auch nicht zuständig, ja, dann kaufst du immer die Katze im Sack. Also das ist einfach so. Da weißt du nicht, welche Hebammen, welche Ärzte haben jetzt gerade Dienst. Aber wenn es irgendwie gar nicht passt, also ich sage jetzt mal in einem größeren Spital und du merkst als Gebärende, mit der Hebamme kann ich wirklich gar nicht, dann darf man auch mal fragen auf eine freundliche Art und Weise. Und man darf auch mal sagen, es ist nicht persönlich gemeint, aber ich merke, wie und die Chemie zwischen uns matcht nicht so gut. Wäre es allenfalls möglich, abzutauschen mit einer Kollegin, die sind manchmal auch froh, weil die Chemie passt manchmal auch auf beiden Seiten nicht, ne?
Ja, so ist es.
Aber das braucht sehr viel Mut, das ist so. Und in kleinen Spitälern ist das eher weniger möglich, weil da meistens nur eine oder allenfalls zwei Hebammen dann auch im Dienst sind.
Wie erlebst du das? Hast du das Gefühl, dass immer mehr Frauen sich ihre Geburt, also sich ja so intensiv mit der Geburtsvorbereitung beschäftigen, immer mehr Doulas engagiert werden? Oder tappen noch viele Frauen ziemlich unbewusst in ihre Geburten hinein? Also merkst du deinen Wandel, einen Sinneswandel? Weil ich weiß zum Beispiel, als ich, also viele Jahre, wenn ich mit Freundinnen gesprochen habe, da hat sich keiner Gedanken gemacht über, also da ist man einfach ins Krankenhaus gegangen und gut ist. Also da hat sich keiner wirklich vorbereitet, hatte ich das Gefühl. Weißt du?
Also, das ist so. Aber man muss ja dazu auch sagen, die Geburtshilfe hat sich ja auch komplett verändert in den letzten 30 Jahren. Also deswegen auch die Frauen. Ich finde schon, dass Doula-Arbeit immer bekannter wird und es gibt immer mehr Doulas, aber es gibt halt auch immer mehr grundverschiedene Doulas. Also es ist manchmal gar nicht so einfach, auch eine Doula zu finden, die Qualität bietet, die Persönlichkeit bietet, die halt zu dir passt. Also es ist sehr wichtig, ganz genau zu recherchieren, was ist das für eine Doula, passen ihre Hintergründe zu meinen Wünschen so. Und ich finde, dass, also wenn ich jetzt meine Therapiearbeit betrachte, finde ich, dass ganz viele Frauen sich überhaupt nicht achtsam mit der Geburt auseinandersetzen. Das muss ich wirklich sagen. Und sich mit der Geburt aktiv auseinanderzusetzen, heißt für mich nicht, einen Standardkurs in einem Spital zu besuchen. Ich meine, das ist besser als nichts. Aber es hilft dir jetzt nicht unbedingt dabei, dein Kind kraftvoller zu gebären. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und das ist das, was mich so traurig macht. Also ich habe im therapeutischen Bereich, kann ich sagen, habe ich drei Kategorien. Und der veranschaulicht oder verdeutlicht alles. Es gibt eine verschwindend kleine Kategorie. Da sehe ich auch ab und zu meine Klientinnen. Das sind medizinische Notfälle. Also ich sage jetzt mal, Kindsverlust, vorzeitige Plazentalösung, hoher Blutverlust, Schwangerschaftsvergiftung. Das sind diese Dinge, diese unangenehmen Geschichten, die wir nicht beeinflussen können. Und dann habe ich zwei Hauptkategorien. Da kommen Frauen, die sehe ich vorher nie. Das sind einerseits einseitig vorbereitete Frauen, also denen man irgendwie sanfte, schmerzfreie Geburten verspricht und die dann realisieren, uff, so sanft und schmerzfrei ist es dann doch nicht. Es ist ein Kraftakt. Da kriege ich auch manchmal so eine Wut, weil ich denke, versprich doch der Frau nicht solche Dinge, bleib doch ein bisschen bei der Realität. Und wenn sie dann schmerzarm und ein bisschen sanfter gebären kann, dann umso besser. Aber die Frauen, die hängen sich wirklich dann auch zum Teil ganz arg an diese Versprechen und das ist nicht gut. Also es braucht eine ganzheitliche Vorbereitung. Und der andere riesige Teil, zurück zu deiner Frage, sind Frauen, die nichts gemacht haben. Die kommen und sagen, beim nächsten Mal mache ich es anders. Und in diesem Sinne, ja, es gibt Veränderungen, es gibt positive Entwicklungen und es gibt auch immer mehr Angebote, aber wir haben immer noch wahnsinnig viel Luft nach oben. Und gerade auch, weil die Geburtshilfe sich stark verändert hat, weil wir sehr viele Interventionen haben im Gebärsaal.
Ja, also ich finde, ja, es ist einfach so eine, wie du auch selber sagst, es ist eine Investition in sich, in eine, ja, in ein schönes Geburtserlebnis. Und das Kind kriegt ja auch alles mit. Ja, es ist ja ein Teil von dir. Und wenn es merkt, du fühlst dich sicher und vorbereitet, du wirst gehalten auch in diesem Prozess mit unterschiedlichen Tools. Ja, und auch, also mit guten Emotionen. Also ich finde, das bringt extrem viel, wenn du, ja, dich einfach genährt fühlst als Frau in so einem, ja, in so einem Prozess. Und ich habe auch auf deiner Seite was ganz Tolles mir noch rausgesucht. Das möchte ich noch vorlesen. Und zwar, du schreibst da, das altgriechische Wort Doula bedeutet übersetzt die Dienerin der Frau. Die Gebärende wird rund um den Geburtsprozess zusätzlich zur Hebamme von einer ihr vertrauten Fachperson begleitet, die über viel Geburtserfahrung sowie umfassendes Wissen in den Bereichen Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett verfügt. Die unaufdringliche Anwesenheit einer Doula, jedoch mit ausgeprägten empathischen Fähigkeiten, kann ein tiefes weibliches Bedürfnis stillen. Lass uns nochmal über dieses Stillen von diesem tiefen weiblichen Bedürfnis sprechen. Was ist damit gemeint?
Das tiefe, stille Bedürfnis einer Frau ist eigentlich in den allermeisten Fällen genau das, was du so schön vorhin beschrieben hast. Es ist dieser Wunsch nach geborgen sein, deswegen heißt meine Firma auch geborgen gebären, behütet sein, gut betreut, sich gut betreut zu wissen. Und all das leistet im Grunde genommen eine Doula. Das ist ein Urinstinkt. Ich meine, wir stammen vom Säugetier ab. Man kann auch gucken in der freien Wildbahn. Viele Tiere, wenn die gebären, ziehen sich zurück in eine Höhle. Und das ist so ein Urinstinkt. Und den haben wir Frauen natürlich auch. Es gibt selten Frauen, die sagen, ja, am besten gebär ich in einem riesigen, sterilen Raum mit grellem Licht. Also die wollen alle sich irgendwie diese cozy Atmosphäre erschaffen. Und weil das halt nicht immer möglich ist, zu Hause zu gebären oder in einem kuscheligen Geburtshaus, muss man sich andere Strategien zurechtlegen und suchen, um sich eben innerlich, mental diesen geborgenen Geburtsraum zu erschaffen und dieses tiefe Bedürfnis zu stillen. Und darum geht es letztendlich. Also du kannst die schwierigste, traumatischste Geburt erlebt haben. Wenn du super gut betreut wurdest von den Menschen um dich herum, ist das ein ganz anderes Erlebnis.
Ja.
Das ist die Essenz eigentlich von Doula-Arbeit.
Ich finde auch diese Übersetzung so schön, die Dienerin der Frau. Das ist eine ganz, ganz tolle, ja, Übersetzung. Das fasst das auch schön zusammen. Wie ist es eigentlich mit der Nachbetreuung? Also das Kind ist erfolgreich auf die Welt gekommen. Wie begleitet eine Doula im Nachgang noch?
Also das ist auch sehr unterschiedlich. Jede Doula führt 6 bis 8 Wochen, sage ich jetzt mal im Schnitt, mit dem Paar, mit der Frau ein Nachgespräch. Da wird quasi die Geburt noch einmal reflektiert. Da können auch noch mal Fragen gestellt werden. Man schneidet ja beim Gebären auch nicht immer alles mit, aber die Doula sehr wohl. Und vielleicht gibt es noch so offene Fragen oder Situationen, die zu klären sind. Dafür ist dieses Nachgespräch, das ist sehr, sehr sinnvoll. Es ist auch vom Timing her super günstig angelegt. Oder ich sage mal, wenn es einer Frau nach der Geburt nicht so gut geht, wenn sie vielleicht Tendenzen zeigt, in eine psychische Erkrankung abzudriften, eine postpartale Depression, eine Belastungsstörung, irgendwie sowas. Die Doula kommt mit ihrem Nachgespräch genau in dem Dreh, wo man solche Geschichten am besten erkennen kann. Und das sind die normalen Wochenbett Hebammen, die Wochenbettbetreuung, die Nachsorge machen, ganz oft bereits weg. Einfach vom Timing her, ne? Die versorgen ja, die kommen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns 10, 12 Mal und dann 6 Wochen nach der Geburt sind die meistens schon weg und diesen entscheidenden Zeitpunkt kann man dann oft auch nicht mehr erfassen. Also das ist so einfach so ein positiver Begleiteffekt davon, dass eine Doula dann halt die Frau auch sehr gut kennt, hoffentlich auch erkennen würde, wenn es ihr nicht so gut geht. Dann gibt es manche Doulas, die tatsächlich Wochenbettbetreuung anbieten, aber eben auch, wichtig zu sagen, nicht als Ersatz von Hebammenarbeit, sondern ergänzend dazu. Also die kommen zur Frau nach Hause, die reden mit ihr, die hören ihr zu, die gehen vielleicht mal was einkaufen, die kochen etwas, die räumen vielleicht auch mal einen Geschirrspüler aus. Also wir sind nicht Putzfeen oder Haushaltshilfen, nicht, aber es geht einfach so um eine kleine Unterstützung im Alltag. Sie können mal das Baby halten, dass die Frau in Ruhe duschen kann. Manche Doulas machen Hypnosen im Wochenbett oder massieren die Frau.
Das hatte ich auch, Massagen, genau, ayurvedische Massagen.
Genau, das ist eine Unterstützung. Das ist
Ja.
sehr, sehr schön. Ich persönlich mache das nicht, weil ich eine sehr volle Praxis habe in Bezug auf Vorbereitung und eben Therapiearbeit. Also für mich wäre es logistisch nicht möglich und man kann ja auch nicht alles machen, aber ich habe in meinem Team Doulas, die sich wirklich spezialisieren auf Wochenbett und wunderschöne Packages anbieten.
Ja.
Und Hebammen, ich sag mal, die Hebammen, die wirklich Doula-Arbeit gegenüber gut gesinnt sind, die sind froh, die sagen, ihr leistet Dinge, die wir einfach aus zeitlichen Gründen, wir können jetzt nicht hier noch stundenlang sitzen und zuhören und das Baby halten, damit die Frau noch eine halbe Stunde duschen kann. Das liegt einfach nicht drin, ne? Und
Ja.
deswegen ist es eine wunderbare Ergänzung.
Ja, ich glaube, man muss sich auch wirklich um die Zeit danach Gedanken machen. Wie kann man sich als Frau wirklich gut zurechtfinden? Weil das ist erstmal eine doch kleine oder große Umstellung, je nachdem. Ist ja auch immer ein individuelles Empfinden. Jedes Baby ist auch immer ein bisschen anders. Also sollte ich nochmal schwanger werden, ich meine, ich jetzt gerade nicht geplant, aber ich würde mir beim nächsten Mal eine noch intensivere Nachbetreuung gönnen. Und zwar dahingehend, dass tatsächlich jemand noch für mich kocht für 4 Wochen oder so. Weil das habe ich dann schon, ich habe mir darüber am Anfang gar nicht Gedanken gemacht, aber dann war das Baby da und dann dachte ich, oh Gott, jetzt muss ich doch das und das. Ich würde mir auf jeden Fall noch ja so jemanden suchen, der mir, weiß nicht, schöne ayurvedische Sachen kocht.
So ist das. Und die kommen auch immer mehr, diese Wochenbettfeen, Wochenbettköchinnen. Das wird kommen. Also die Geburtshilfe hat sich verändert. Die Frauen haben sich verändert. Die Bedürfnisse der Frauen haben sich verändert. Die ganze Gesellschaft, die wollen einfach mehr. Die wollen eine Rundumbetreuung. Und in dem Sinne verändert sich auch der Raum rund um eine Geburt. Also ich glaube, da dürfen wir einfach mehrere Personen auch einladen, ohne das Gefühl zu haben, man nimmt einer anderen etwas weg. Man muss ja auch irgendwie mit der Zeit gehen.
Ja, und ich glaube, es ist auch wirklich dann, also ich glaube, ich habe gelesen, in Indien ist es so, wenn eine Frau ein Kind zur Welt bringt, dann ist sie so die Königin, die wird dann erstmal wirklich so richtig schön betüttelt von allen. Und es gibt ja also in vielen anderen Ländern so, da hast du Gefühl, sehr schnell wieder zu funktionieren. Und ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber ich glaube, das ist einfach ein ganz wichtiges Appell für alle Frauen, die eben vielleicht noch nicht geboren haben, dass man sich auch da wirklich sich gut überlegt, wie kann ich mir die Zeit danach für, weiß nicht, 4 bis 8 Wochen einfach schön gestalten, wie kann ich eine Entlastung für mich organisieren, dass ich mich einfach erstmal, dass ich gut ankommen kann als Mama.
Also ich weiß, glaube, fühle, dass der ganze Prozess rund um die Geburt vom System selbst und überhaupt Frauengesundheit hoffnungslos unterschätzt wird. Also Geburt ist so eine Nebensache, ja. Jeden Tag gebären Frauen ihre Kinder. Und es ist das Bewusstsein darüber verloren gegangen, was für ein Wahnsinnsakt solch eine Geburt ist. Und die Geburt fängt eben eigentlich mehrere Wochen vor der Geburt an, damit die Frau sich körperlich, mental darauf einstellen kann und auch auf die Veränderung ganz grundsätzlich, dass sie Mama wird, ne? Und auch dauert natürlich mehrere Wochen über die Geburt hinaus. Und es ist ja in jedem Land ein bisschen anders. Aber bei uns kann ich sagen, in der Schweiz ist die Geburt hat einfach einen viel zu niedrigen Stellenwert. Und wenn du dir halt als Frau extra was gönnen möchtest, dann musst du das auch selbst bezahlen. Und das können nicht alle. Aber ich muss auch offen sagen, das wollen auch nicht alle. Also wir Doulas werden oft angesprochen auf unsere Preise. Ich selbst bin inzwischen eine der teuersten Doulas der Schweiz und ich muss mich immer wieder rechtfertigen, nicht gegenüber meinen Klientinnen, aber gegenüber anderen Menschen. Und ich kann sagen, Doula-Arbeit kannst du mit keinem Geld der Welt bezahlen. Also was wir leisten an Bereitschaft, das ist unfassbar. Ich bin ja eigentlich das ganze Jahr über, außer ich bin selbst im Urlaub, immer 24 Stunden am Tag auf Abruf. Das heißt, ich fahre nicht mal schnell für 2 Tage mit meiner Familie in den Europapark und vergnüge mich da. Oder ich kann nicht schnell zu Jana nach Mallorca fliegen, zu irgendeinem tollen Event. Ich muss immer sagen, nee, ich kann nicht, ich bin auf Bereitschaft. Also der Verzicht, den du als Doula leistest und den auch deine Familie leistet und dieses immer von irgendwelchen Festen wegrennen zu müssen, das kann man gar nicht mit Geld bezahlen. Und deswegen bin ich inzwischen eher tendenziell ein bisschen sauer, wenn ich auf mein Honorar angesprochen werde. Und ich stelle halt fest, dass jene Paare, die sagen, nee, eine Doula kann ich mir nicht leisten, das ist mir zu teuer, jene Paare auch sind, die dann eine Grundausstattung für ihr Baby zu Hause haben, von der sie 2/3 niemals brauchen. Aber das wird einfach alles zusammengekauft. Oder sie sind irgendwie 4 Wochen nach der Geburt schon wieder im Urlaub und geben dafür Geld aus. Also du musst dich halt als Schwangere fragen und als Familie fragen, worauf setze ich jetzt meine Priorität, wenn ich ein Kind bekomme? Und das ist, wie du gesagt hast, das Investment in eine Geburt, das kannst du nicht nachholen. Das ist jetzt. Und das ist das matchentscheidendste Erlebnis im Leben einer Familie, einer Frau. Das ist einfach so.
Absolut. Also ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich eben mich für meinen Weg so entschieden habe und auch eine, also natürlich eine anstrengende, aber unterm Strich ein schönes Geburtserlebnis habe oder hatte. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also da denke ich, oder mit meinem Mann denken wir immer wieder daran zurück. Und das ist ganz wunderbar. Was sind vielleicht so deine abschließenden Worte und Tipps für Damen, die vielleicht überlegen, eine Doula zu engagieren? Also wann macht es Sinn oder was magst du vielleicht den Damen einfach noch so abschließend mitgeben?
Also man muss Folgendes sagen. Es gibt, wie beim Aktieninvestment auch, es gibt einen Risikoteil, dem wir nicht kalkulieren können. Es bleibt immer ein Restrisiko. Und es gibt aber einen für mich, für meinen Geschmack, aus meiner Erfahrung heraus, einen sehr großen Teil, den ich sehr wohl beeinflussen und kalkulieren kann. Also ich persönlich behaupte, 70-80% einer Geburt habe ich in der Hand. Die restlichen 20-30% ist in der Hand des Universums und natürlich auch in der Hand des Babys. 50% macht das Baby, die anderen 50% die Frau. Die Geburt kann die Frau ja auch nicht alleine machen. Das ist ja ein Teamwork von Mama und Kind, ne? Und diese 70-80% sind geprägt von, so sage ich das meinen Frauen immer, von drei Säulen sozusagen oder drei Komponenten. Das ist die Grundeinstellung zu einer Geburt. Die hast du einerseits von Natur aus, andererseits wird die auch gemacht durch deine Prägung. Wie hat deine Mutter geboren, deine Schwester? Wie viele Horrorgeschichten musstest du dir anhören? Kaum hattest du einen Bauch. Das ist so diese Grundeinstellung, die sollte man sich einfach mal vor Augen führen und gut überdenken. Dann das Zweite ist die Geburtsvorbereitung. Wo, mit wem, mit welchen Tools möchte ich mich vorbereiten? Was hilft mir? Wo habe ich bereits Ressourcen? Wo habe ich noch viel Luft nach oben? Wo könnte ich Unterstützung mir holen? Das ist wahnsinnig wichtig. Und die dritte Komponente sind Ort und Team. Wo, mit wem, in welchem Rahmen möchte ich gebären? Bin ich ein Hausgeburtstyp oder brauche ich ein großes Spital, aber vielleicht eine Doula mit dabei oder eine Beleghebamme oder was auch immer? Das empfehle ich allen Frauen und sich wirklich nicht an Investitionen rund um die Geburt zu sparen. Wirklich nicht. Lieber woanders zu sparen in dem Jahr, wo ein Kind zur Welt kommt, weil es zahlt sich einfach aus. Ich sehe das in meiner Therapiearbeit wieder und wieder und wieder. Und wie bereits gesagt, wenn eine Doula in Frage kommt, dann einfach gut gucken. Rumfragen, wer schon eine Doula hatte, sich vielleicht auch von Webseiten inspirieren lassen, vielleicht auch mal eine Fachperson fragen, eine Hebamme fragen, kennst du eine gute Doula? Und eine suchen, die passt. Das wäre mein Tipp.
Sehr schön. Ja, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für deine Erläuterungen über die Doula-Arbeit. Das war sehr wertvoll. Und wir werden hier natürlich auch deine Website verlinken. Und du bietest ja auch noch Doula-Ausbildungen an, richtig? Das heißt auch Damen aus der Schweiz oder auch aus anderen Ländern können oder nur aus der Schweiz?
Aus anderen Ländern. Also ich habe erst letztes Jahr damit angefangen. Meine Doula-Ausbildung findet nur alle 2 Jahre statt. Mit nur 10 Frauen, also wirklich in einem qualitativen, kleinen, sehr hochwertigen Rahmen, bei mir in der Schweiz, in meinen Kurs- und Praxisräumlichkeiten. Ich mache das natürlich nicht alleine, also ich habe ganz hochkarätige Dozenten und Dozentinnen in meinem Team, Hebammen, Gynäkologen, andere Doulas, Psychotherapeutinnen, und da sind natürlich grundsätzlich auch Frauen aus dem Ausland willkommen, aber man muss halt jedes Mal anreisen, wenn so ein Ausbildungswochenende stattfindet. Genau.
Okay, aber grundsätzlich ist es für alle Damen, die Interesse haben.
Ich bilde Doulas aus mit dem Fokus auf Teil- oder Vollberuflichkeit. Also weniger so diese Gelegenheitsdoulas, die gibt es ja auch, die 1-2 Mal im Jahr begleiten möchten oder halt nur können. Mein Fokus liegt mehr auf diesem Doula-Sein als Beruf, als Teilberuf in Ergänzung zu einer anderen Praxistätigkeit zum Beispiel.
Okay, super. Dann werden wir das auch noch verlinken. Und ja, dann vielen Dank nochmal. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Zeit. Genießt den Sommer und bis zur nächsten Folge und bis ganz bald. Ciao.
Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zur Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal, deine Jana.